NDR Info. Redezeit.
Nach Trumps Nein zum Pariser Abkommen, wie geht es weiter mit dem Klima? Darum soll es heute gehen in der Redezeit. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Michael Weidemann. US-Präsident Donald Trump will aussteigen aus dem Vertrag, der die Erwärmung der Weltatmosphäre abbremsen und damit die Klimakatastrophe verhindern helfen soll. Von nacktem Entsetzen bis hin zu einem trotzigen Jetzt erst recht reichen die Reaktionen, weltweit, aber auch innerhalb der USA. Was hat sich der umstrittene Präsident bei seiner Entscheidung gedacht? Wie wird sie sich auswirken auf den gefürchteten Treibhauseffekt? Und wie sollten Bundesregierung, EU und die internationale Gemeinschaft darauf reagieren? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08 und dreimal die 0 441777. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Webadresse. Da müssen Sie dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Donald Trumps Absage an das Pariser Abkommen hat die Voraussetzungen für die internationale Klimapolitik grundlegend geändert. Ist damit das Ziel, die globale Erderwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius zu reduzieren, gescheitert? Werden jetzt weitere Staaten und Regierungen darauf verzichten, Vorgaben für eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen zu machen? Und was wird aus den Bemühungen, auch andere große Umweltprobleme dieser Welt zu lösen? Zum Beispiel auf der UN-Meeresschutzkonferenz, die in diesen Tagen in New York stattfindet. Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Wenn die US-Regierung internationale Verträge aufkündigt, dann hat das Folgen auch für die Politik und Menschen hierzulande. Silvia Buckel hat Leute auf der Straße gefragt, wie sie die Trump-Entscheidung bewerten.
Für die Natur unverantwortlich und vielleicht auch nachteilig für die USA, aber ich glaube nicht, dass andere Nationen auch aussteigen werden. Also vielleicht isoliert sich die USA damit.
Ich weiß nicht, ob wir ohne Amerika wirklich weiterkommen. Ich sehe die Gefahr, dass vielleicht auch noch andere jetzt umdenken. Die Bundesregierung will ja jetzt auch schon wieder etwas ändern. Und mir tun dann nur die Leute leid, die besonders davon betroffen sind, zum Beispiel in Afrika oder die kleinen Inseln alle in den Ozeanen.
Also ich bin skeptisch, dass man den Trump noch mal irgendwie überzeugen könnte oder so. Da müssen sich halt die anderen Nationen entsprechend stark auch zusammenschließen. Dann kann man nur hoffen, dass es bald einen neuen Präsidenten gibt.
Er bleibt da für mich so ein bisschen die Glaskugel, wo man sich fragt, ist das Absicht? Ist es Dummheit? Was hat er für Ziele tatsächlich? Oder versucht er sich einfach mal in der Rolle des Präsidenten von Amerika?
Es wird insofern weitergehen, dass die restliche Welt etwas näher zusammenrücken wird. Es sind ja natürlich auch die großen Firmen, die trotzdem sich weiter engagieren, auch im Umweltschutz.
Kurzfristig ist die Idee von Herrn Trump verständlich. Fragen Sie mal die Wähler im Mittelwesten oder in der Kohleregion im Norden. Da werden sich von 10 6 erwischen, die das gutheißen.
Für Amerika finde ich schon traurig, dass er aus allem so aussteigt und die Führungsrolle abgibt. Meine Tochter zum Beispiel lebt in Amerika, in Kalifornien, und ist total enttäuscht darüber.
Hat Trump mit seiner Entscheidung tatsächlich die Führungsrolle der USA aufgegeben? Und wird der Rest der Welt wirklich näher zusammenrücken? Ihre Meinung ist gefragt. Hier noch einmal die Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. Aus einem Studio des Südwestrundfunks in Mannheim ist uns Tobias Endler vom Heidelberger Institut für Amerikastudien zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Endler.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Endler, der Präsident der USA hat das Phänomen der Erderwärmung öffentlich stets geleugnet, aber er war mit dem Ausstieg aus dem Abkommen doch ein wenig zögerlich. Auch für ihn war das offensichtlich kein Selbstgänger. Welche Motive mögen Donald Trump am Ende zu seiner Entscheidung bewogen haben?
Ja, die Frage ist, glaubt Trump tatsächlich nicht an den Klimawandel, an den vom Menschen verursachten Klimawandel? Wenn Sie diese Frage in Washington D.C. dieser Tage stellen, dann bekommen Sie 3 verschiedene Antworten. Nein, das stimmt so nicht, würde Trumps Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, sagen. Die muss sich aber mit diesen Fragen bei der UNO auch auseinandersetzen, vielleicht auch Schadensbegrenzung betreiben. Vielleicht glaubt Trump nicht daran, würde wohl der Direktor der Umweltschutzbehörde, EPA, Scott Pruitt, sagen. Also er drückt sich um eine Antwort herum. Aber wenn Sie Trumps Einlassungen per Twitter über die letzten Jahre, nicht nur im Wahlkampf, einmal betrachten, dann muss man davon ausgehen, dass der Mann das Thema Klimawandel nicht sonderlich ernst nimmt. Er hat es schon als eine Erfindung der Chinesen bezeichnet, die damit über Regulierungen die US-Wirtschaft ausbremsen wollen. Er hat sich an anderer Stelle lustig gemacht über das Thema und gesagt, die New Yorker Winter sind mir sowieso zu kalt, also ein bisschen globale Erwärmung, gar nicht so schlecht. Für mich ist die Frage weniger, wenn Sie nach der Motivation aus sind, ob er an den Klimawandel glaubt, oder sondern mehr, welche Prioritäten er setzt in seiner Politik und welche Rolle die Frage Klimaschutz dabei einnimmt. Und da gibt es zwei Prioritäten. Der Mann will sein größtes Wahlkampfversprechen, Jobs zu kreieren, einlösen. In der Kohleindustrie, in der Stahlindustrie, in der Autofabrikation, in den alten Industriestaaten. In Pittsburgh, Pennsylvania, in Cincinnati, Ohio, wo er aktuell ist, während wir sprechen, geht es genau darum, und er ist bereit, offenkundig Umweltschäden dafür in Kauf zu nehmen. Denn Bilanz für ihn wird nach 4 Jahren gezogen, nicht in der Dimension des Klimawandels. Und das zweite große Stichwort ist Energieunabhängigkeit. Das Ziel ist, die USA bis 2030 etwa energieunabhängig zu machen, von den Verstrickungen im Nahen Osten zu lösen. Und das geschieht über Fracking, also das Heraussprengen von Schieferöl, von Schiefergasbeständen aus dem Boden. Und so sieht es auch in Landstrichen etwa in Oklahoma dieser Tage aus. Rücksicht auf die Natur, auf das Klima, auf die Umwelt generell, Fehlanzeige.
Soweit also die politischen Dimensionen. Kommen wir mal zu den wissenschaftlichen Fragen. Dazu begrüße ich in einem Studio des Deutschlandfunks in Köln Niklas Höhne. Er ist Mitbegründer des New Climate Institutes und berät Regierungen wie Organisationen in wissenschaftlichen Fragen der Klimaforschung. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Hallo, Herr Weidemann.
Herr Höhne, wenn die US-Industrie jetzt wieder mehr oder weniger ungehindert CO2 ausstoßen darf, ob sie es tut, ist ja noch eine andere Frage. Aber wie wirkt sich das aus auf die weltweite Emissionsbilanz?
Ja, der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ist natürlich ein fundamentaler Rückschlag für die Klimadiplomatie rund um das Pariser Abkommen. Aber es bedeutet bei weitem noch nicht das Ende des globalen Klimaschutzes. Wir haben in einem Projekt, Climate Action Tracker heißt das, schauen wir uns regelmäßig die politischen Maßnahmen aller Länder an und berechnen, wie viele Emissionen sie in der nahen Zukunft emittieren werden. Und da ist insbesondere bei USA zu sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu sehen, was jetzt passiert. Trump hat angekündigt, politische Maßnahmen zurückzudrehen, die Obama-Administration angefangen hat. Aber er bekommt sehr, sehr viel Gegenwind von allen Seiten, von verschiedenen Bundesstaaten, von Unternehmen. Also für uns ist es sehr schwierig zu sehen, ob er tatsächlich das umsetzen kann und ob wegen seiner Politik die Emissionen in den USA ansteigen werden.
Aber hätte die US-Industrie das Potenzial, tatsächlich weltweit die Bilanz zu verschlechtern, deutlich zu verschlechtern?
Sie könnten natürlich mehr emittieren, das wäre langfristig möglich. Die Frage ist aber, USA ist ein großer Emittent, aber die wirkliche Musik spielt woanders. Die wirkliche Musik für das globale Klima spielt derzeit in Indien und China. Und dort können wir sehen, dass in der letzten Zeit ein wirkliches Umdenken stattgefunden hat. Die erneuerbaren Energien sind so sehr günstig geworden, dass sie inzwischen den Klimakiller Kohle aus dem Markt verdrängen und dass dadurch die Emissionen sehr viel langsamer anwachsen werden, in Indien und China insbesondere, als wir das noch vor 1 oder 2 Jahren gedacht haben. Und diese positiven Entwicklungen sind unserer Meinung nach fast größer als die potenziell negativen Entwicklungen, die wir in den USA sehen.
Für diese erneuerbaren Energien spricht der Bundesverband Erneuerbare Energien, der Dachverband der regenerativen Energienbranche, für Deutschland jedenfalls. Und in einem Studio des NDR in Osnabrück begrüße ich Fritz Brickwedde, den Präsidenten des Verbandes. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Wie sollten die Regierungen jetzt diesseits des Atlantiks, also in Europa, auch in Asien, auf Trumps Entscheidung reagieren? Wäre es zum Beispiel sinnvoll, das Pariser Abkommen nochmal nachzuverhandeln mit Donald Trump?
Auf gar keinen Fall. Es darf keinen neuen Deal geben. Das ist wie beim Brexit. Wer raus will, muss rausgehen und kann nicht dafür noch belohnt werden mit niedrigen Standards. Ich denke, die richtige Antwort wird sein, dass Europa und Deutschland die Anstrengungen nochmal profilieren sollte. Zum Beispiel Deutschland muss jetzt einen Fahrplan für einen geordneten Ausstieg aus der Kohleverbrennung verabschieden nach der Bundestagswahl, um ein deutliches Zeichen zu setzen für Klimaschutz und für erneuerbare Energien.
Also heißt, die Antwort müsste sein, hier eigentlich noch mehr zu tun, um das zu kompensieren, was in den USA möglicherweise nicht mehr passieren wird?
Ja, Deutschland muss ohnehin mehr tun, allein schon um die Verpflichtungen, die es gegenüber der Europäischen Union abgegeben hat, zu erfüllen. Wir sind ja gar nicht mehr der Weltmeister und das Vorzeigemodell in den letzten Jahren. Unser Tempo im Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja langsamer geworden. Wir sind immer noch sehr gut im Bereich Energiesparen, im Bereich Energieeffizienz, aber in den Bereichen Verkehr und Wärme treten wir auf der Stelle, was den Ausbau der erneuerbaren Energien anbelangt. Wir sind nur im Strom wirklich gut, mit etwa einem Drittel Erneuerbare am Strom.
Und wir haben einen vierten Experten, also genauer gesagt eine Expertin. Und das ist Susanne Dröge von der Forschungsgruppe Globale Fragen in der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Sie ist uns zugeschaltet aus dem NDR-Studio in Hameln. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Dröge, der Streit ist ja offenkundig geworden beim G7-Gipfel in Taormina. Da hat Donald Trump eigentlich deutlich gemacht, dass er von dem Klimaabkommen nicht mehr viel hält. In 4 Wochen trifft er dann erneut auf praktisch die gleichen Player, also von Angela Merkel bis Macron und andere. Wie sollen die sich dann beim G20-Gipfel eigentlich gegenüber den US-Präsidenten verhalten? Sollen sie das Thema nochmal ansprechen oder das ganz ignorieren? Was wäre da die richtige Strategie?
Naja, das ist eine entscheidende Frage für die Regierungschefs, die lange auf das Treffen hingearbeitet haben. Es war ja angedacht, beim G20-Gipfel nächsten Monat für die USA Brücken zu bauen, das Paris-Abkommen umzusetzen. Es wurde schon im Vorfeld viel Rücksicht auf die Empfindlichkeiten genommen und nun hat Trump ganz klar signalisiert, über Umsetzung möchte er ja mal gar nicht reden, sondern lieber darüber, wie man neu verhandeln könnte. Vor dieser neuen Situation gab es jetzt viel Unruhe, weil es hat sich ja, wie Sie schon sagten, nicht nur beim G7-Gipfel vorletzte Woche schon abgezeichnet, sondern es hatte langen Vorlauf und irgendwie hat es Trump auch geschafft, die Nerven von Frau Merkel zu ruinieren. An der Stelle wird jetzt eine Balance nötig sein, einmal mit Blick auf den Partner USA, also das ist ja nicht der Präsident Trump allein. Und mit Blick auf diese Launen, die er zutage bringt und mit dem Anspruch, den er da an die Völkergemeinschaft heranträgt, wenn er kommt, dann muss man einfach so neu verhandeln, nur weil er das so möchte. Insofern wird die Diplomatie hier nochmal ganz stark gefordert sein. Die Dokumente sind ja schon geschrieben für diesen Gipfel und da steht ganz klar drin, dass die Umsetzung des Paris-Abkommens in allen Dimensionen, und da reden wir nicht nur über Klimaschutz, sondern auch über die Hilfe für die Armen, dass dieses Thema das Wichtigste mit ist, das wichtigste Anliegen für die Deutschen als Präsidenten. Und ich denke mal, davon sollte man auch überhaupt gar nicht abrücken. Wenn man es auf die Spitze treibt und nach Italien guckt, auf den G7-Gipfel, wo man ja quasi einen G6-Abschlusssatz oder 2 Sätze über Klima eingefügt hat, könnte sich das wiederholen. Ich würde zwar jetzt diplomatisch nicht dazu raten, aber man wird sich sicherlich hier nicht festlegen. Also die Bundesregierung wird sich nicht im Vorfeld festlegen lassen, was in Hamburg passieren wird. Aufgrund der Situation im Moment halte ich das aber durchaus für möglich, dass man weiter konfrontativ auch mit Trump redet.
Das Thema bleibt uns also erhalten. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie zu Wort. 08000 44 1777, die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich an der Redezeit beteiligen wollen. Das hat getan Ralf Lehnert aus Kiel. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Lehnert, wie bewerten Sie den Schritt von Donald Trump?
Ja, ich weiß nicht. Es ist tragikomisch. Nicht? Anders kann man es nicht bezeichnen. Ich habe mir die Rede im Rosengarten angehört und es war jeder zweite Satz falsch. Einfach faktisch falsch. Ob es nur eine Lüge war oder eine Verdrehung oder wie auch immer oder einfach eine falsche Wahrnehmung von ihm. Zum Teil unglaubliche Fehlinformationen oder Fehlfakten, die er dort an die Leute gebracht hat. Und Ich wollte nur noch ergänzen zu seiner Motivation. Ich habe erstens den Eindruck, dass es bei ihm alles eigentlich auf einem ganz simplen Boden fußt. Und der erste davon ist, er möchte eigentlich Obamas Erbe quasi zerstören oder auf jeden Fall rückgängig machen. Das ist, glaube ich, irgendwo so ein gewisses, er ist, glaube ich, ein bisschen getrieben dadurch. Und das zweite ist, er möchte alleine bestimmen mit der USA. Er möchte letzten Endes immer bilaterale Verträge machen. Er fühlt sich in jeder Form von multilateralen Verträgen absolut unwohl. Und in seiner Rede im Rosengarten, da erwähnte er ja fast mehr Wirtschaftsbeziehungen und Militärbeziehungen und sonst irgendwas, fast mehr als Klimaschutz. Er äußerte sich zum Teil auch dann in einer so naiven Art und Weise, wie er sagte, bis zum Jahre 2100 würde die Erdtemperatur um winzige 1 Grad steigen. Also im Grunde genommen vernachlässigbar. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten.
Herr Lehnert, was würden Sie denn sagen, wie sollten wir jetzt auch vor allem mit Blick eben auf dieses Klimaabkommen, wie sollte Europa, wie sollte Deutschland darauf reagieren?
Ich denke, Trump ist ein Mensch, der Diplomatie nicht kennt. Und er selbst und die für ihn, glaube ich, auch überhaupt nicht erreichbar ist. Wir sollten es einfach ignorieren. Wir sollten einfach weitergehen und sagen, gut, er scheidet aus oder ja, seine Administration scheidet aus. Wir sind jederzeit wieder bereit, sie aufzunehmen. Denn wenn wir ihm jetzt allzu stark entgegenkämen, dann würden wir gleichzeitig all den Oppositionellen in den USA in den Rücken fallen. Denn die machen sich ja auch allmählich stark. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Signal an ihn, sondern auch ein Signal an seine Opposition in den USA, dass man sagt, wir bleiben standhaft, wir lassen uns nicht von ihm beeinflussen.
Ja, da haben wir auch einiges gehört, was es an Reaktionen gab in den USA selbst. Tobias Endler, Sie als genauer Beobachter dessen, was sich da innerhalb der USA tut, ist Ignorieren dessen, was Donald Trump da gemacht hat, die richtige Strategie, auch aus der Sicht der Amerikaner heraus?
Nun, das ist nicht unbedingt das, was in den USA passiert. Also wenn Sie zynisch sein wollen, dann ist der ein guter Effekt von Trump, dass den allerwenigsten Amerikanern dieser Tage Politik noch egal sein kann. Man sieht aber bei diesem Thema Klima, Klimawandel speziell, dass auch die Regierung selbst durchaus gespaltener Meinung ist. Es ist nicht so, dass alle hinter Trump stehen. Es gibt eine Pro-Austritt-Fraktion aus dem Abkommen, die sich am Ende durchgesetzt hat, die angeführt wird vom Chef der Umweltschutzbehörde, Pruitt, den ich schon genannt hatte. Es gibt die Ideologen um Stephen Bannon und Stephen Miller, seinen politischen Ziehsohn. Das ist glasharter ökonomischer Nationalismus, amerikanische Jobs an erster Stelle. Der Rest interessiert uns sekundär und es gibt die üblichen Interessengruppen aus der fossilen Energiebranche und so weiter, die waren dafür. Aber es gab auch starke Stimmen gegen den Austritt. Rex Tillerson wurde bereits genannt. Das ist schon bezeichnend, dass der ehemalige Chef des Erdölkonzerns ExxonMobil sich dagegen ausspricht. Wobei man dazu sagen muss, das sind pragmatische Motive, utilitaristische Motive, wenn Sie so wollen. Also diese Handlung klingt moralisch richtig, aber nur, wenn sie den Gesamtnutzen für die USA maximiert. Und Nutzen heißt, der US-Einfluss auf die Klimapolitik bliebe in Tillersons Augen eher erhalten innerhalb eines solchen Abkommens. Außerdem ist es leichter für amerikanische Unternehmen, ihre saubere Kohle, in Anführungszeichen, die Clean Coal, international innerhalb eines Abkommens loszuwerden als außerhalb. Also das hat alles Facetten in der Regierung. Und im Land gibt es extreme Unterschiede. Also wir sprechen ja von einem Kontinent, allein was die Größe angeht, ist die 25-fache Fläche von Deutschland. Und da gibt es an der Westküste etwa Kalifornien, das ist ja kein Andorra. Also da wohnen 40 Millionen Menschen. Kalifornien als eigenständiges Land wäre die 7. oder 8. größte Wirtschaftsmacht der Erde. Und in Kalifornien gibt es ein enormes Umweltbewusstsein. Die Menschen leben auf der Suche nach alternativen Energien, Solar, Windstrom. Es gibt in San Francisco jede Menge Solarzellen auf den Dächern. Da ist ein großes Bewusstsein da und die Kalifornier gehen auch selbstbewusst damit um und stellen sich gegen Trump. Ganz aktuell, dieser Tage war es in den Nachrichten, wurde ein Abkommen mit China geschlossen. die insbesondere die Entwicklung von Technologien in Sachen Umweltschutz voranzutreiben, also unterhalb der Regierungsebene, aber mit einem derart wirtschaftsstarken Land natürlich durchschlagend.
Wissenschaftlich gesehen, auch was die Emissionszahlen angeht, Niklas Höhne vom New Climate Institute, wenn denn diese großen US-Bundesstaaten und weite Branchen der Amerikaner sagen, wir gehen den Pfad des Klimaschutzes weiter, reicht das vielleicht am Ende doch, um die Ziele zu erreichen?
Das könnte sicherlich sein, denn die Opposition, die Trump bekommt derzeit von den progressiven Bundesstaaten und Unternehmen, ist sehr, sehr groß. Also es hat sich eine Koalition derer gebildet, die im Abkommen bleiben wollen und die umfasst ungefähr 150 Millionen Bürger der USA und wächst weiterhin. Und es kann durchaus dazu führen, dass dies signifikante Effekte hat auf die Emissionen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch wieder Kalifornien. Kalifornien hat ein Recht, besondere Standards zu setzen für Autos zum Beispiel. Trump will das rückgängig machen. Kalifornien hat jetzt gesagt, nein, wir bleiben bei den ambitionierten Standards und wollen vielleicht noch einen draufsetzen. Und diese Standards könnten dann von anderen Bundesstaaten auch aufgenommen werden oder umgesetzt werden. Und das könnte in der Tat sich auch dazu entwickeln, dass die Emissionen doch weiter runtergehen. Was nun genau passiert, das ist abzuwarten. Aber die Möglichkeit, dass es sich in einen positiven Umschwung wendet, ist da.
Nach Trumps Nein zum Pariser Abkommen, wie geht es weiter mit dem Klima? Das ist das Thema in der Redezeit heute Abend. Beteiligen Sie sich doch an unserer Sendung. Rufen Sie mal an 08000 44 1777, unsere Telefonnummer, kostenfrei natürlich. Und diskutieren Sie mit unseren Experten. Fritz Brickwerde vom Bundesverband Erneuerbare Energien, hat eigentlich dieser Stopp von Donald Trump und auch das, was er für seine US-Industrie dort geplant hat, Auswirkungen auch auf die technologische Entwicklung der erneuerbaren Energieformen?
Das könnte so sein, wenn er sich durchsetzt. Aber wir müssen ja mal eins ganz klar festhalten, die USA sind ja sehr kapitalgetrieben orientiert und indem die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren immer preisgünstiger geworden sind, setzen sich auch immer stärker in den Märkten durch. Es wird heute weltweit doppelt so viel in erneuerbare Energien investiert als in fossile Energien. Und wenn wir das mal in Deutschland sehen, die technologischen Fortschritte sind so groß, dass bei der letzten Ausschreibung für Windenergie auf dem Meer mehrere Angebote dabei waren, die einen Zuschlag erhalten haben mit null EEG-Umlage. Und bei der letzten Onshore-Ausschreibung haben wir Werte erreicht mit 5,7 Cent pro Kilowattstunde EEG-Umlage. Das ist ein so drastischer Rückgang. Als ich vor 25 Jahren mit den Erneuerbaren anfing, mich da zu engagieren, da erinnere ich mich noch daran, dass wir da 2 D-Mark, also 1 Euro pro Kilowattstunde etwa bei Photovoltaik hatten. Und das sind so drastische Rückgänge durch Massenproduktion und technologischen Fortschritt, dass eben jetzt auch Länder wie China, wie Indien, wie Brasilien richtig eingestiegen sind. Und auch in den USA wird es weitergehen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, auch gegen Trump.
Andreas Rauderwieg aus Scharrill. Schönen guten Abend.
Ja, moin zusammen. Ich mache das Radio mal aus.
Das ist besser, ja. Sie sind sehr leise auch zu verstehen, nur über die Leitung.
Ich hoffe, Sie verstehen mich vom Fahrzeug unterwegs.
Ja.
Also ganz ehrlich, meine Meinung besteht darin, zu sagen, abwarten, an der Grund halten. Ich denke mal, in einem halben, dreiviertel Jahr wird den meisten Amerikanern selber klar werden, mit wem sie das da zu tun haben, wenn es ihnen jetzt schon nicht klar geworden ist. Ich denke mal, ich hab's heute Nachmittag noch gesagt, ja, ich gebe dem Mann noch 6-7 Monate, dann reicht es den Amerikanern selber. Wenn man sieht, wie viele amerikanische Staaten sich jetzt schon gegen ihn wenden, Kalifornien als allererstes, die großen Städte, an New York, nur um ein paar Kleinigkeiten zu nennen. Pittsburgh, wie der Bürgermeister gesagt hat, also beim besten Willen, das hat mit mir nichts zu tun. ich warte eigentlich auf den Knall, bis es den Amerikanern reicht. Und dann denke ich mal, sollte man mit dem nächsten Präsidenten einfach mal in Ruhe reden, ob dieser Unsinn nicht einfach ein Ende hat. Das ist meine Meinung.
Ich frage mal Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ist das eine gute Strategie, zu sagen, ein bisschen abwarten, dann erledigt sich das möglicherweise schon?
Also grundsätzlich spricht nie etwas dagegen abzuwarten. Wir haben aber ein Problem, nämlich dass der Mann ja nicht nur in der Klimapolitik herumrührt, sondern er scheint auch von allen Dingen, wo er sonst wenig Ahnung hat, scheint er doch zum Handeln bereit zu sein. Er hat da schon mal also in Syrien bombardiert. Er legt sich mit Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Diktator, an, jedenfalls verbal. Er düpiert Partner in Europa. Zum Beispiel hat er das getan, indem er einfach seinen Sprecher die Rede von Frau Merkel hat ausschlachten lassen. Ja super, sie machen genau das, was wir wollen. Was ich sagen will ist, dass selbst wenn wir uns jetzt die 6 Monate alle geben und ruhig bleiben wollen, kann in 6 Monaten verdammt viel passieren. Es geht also gar nicht da das Thema sich selbst erledigen zu lassen, auch wenn das vielleicht, wenn USA nicht so ein wichtiges Land wäre, eine gute Idee wäre. In den USA ist es zudem sehr schwer, ihn loszuwerden, weil erstmal die Republikaner sich einig sein müssen, die Partei, dass sie den wieder loswerden wollen. Denn es ist nun mal ihre Partei, die da an der Macht ist. Und es tut sich da sehr viel, also gerade durch die Untersuchungen, die er ausgelöst hat zu dieser Affäre, wo gerade Neuigkeiten zum FBI heute in den Nachrichten sind. Das sind alles Dinge, die können ihn aus dem Amt treiben, aber die Zeit haben wir meiner Meinung nach nicht. Es muss überlegt werden, wie geht man mit den weiteren Eskapaden um.
Und das heißt, ihn besser umleiten sozusagen oder doch nachverhandeln, was ja zum Beispiel unser Experte Fritz Brickwehr, der eigentlich für völlig falsch hält.
Im Paris-Abkommen gibt es ja an sich nichts nachzuverhandeln. Das Abkommen steht. Was aber sicherlich Teil des Mandats sein kann, dass Trump für die nächsten 4 Jahre, denn so lange sind sie, die USA, völkerrechtlich ja an dem Abkommen weiter beteiligt. Sie sind ja nicht übermorgen raus. Ja? Sie sind 4 Jahre noch in der Position, da mitzumischen. Das ist jetzt völlig offen. Wenn Herr Trump sagt, er möchte nachverhandeln, neu verhandeln, kann das bedeuten, dass seine Delegation von Verhandlern in den nächsten Runden, wir haben die nächste im November in Bonn, einen Auftrag bekommen, an bestimmten Stellen mitzureden. Das hat verschiedene Konsequenzen. Das kann die Konsequenz haben, dass die sehr dringend notwendigen Detailregelungen, denn das Paris-Abkommen bildet nur so einen Rahmen, wir müssen dringend dran an Regeln zur Messung von Emissionen, zur Transparenz, zu den nächsten Schritten im Umgang mit Geld und so weiter, dass die da ordentlich auf die Bremse treten. Sie sind ordentliches Vertragsmitglied, sie können nicht einfach übergangen werden. Das kann passieren, dass man sie übergeht, aber wir wissen nicht, ob alle den Nerv dazu haben, sage ich es mal so salopp. Ja, und die andere Schiene ist halt, dass er massiv blockiert und am liebsten wäre es wohl allen, wenn er gar nichts macht, aber wir wissen einfach nicht, was da kommt. Das heißt, neu verhandeln kann für Trump auch einfach bedeuten, er grätscht in den laufenden Prozess rein. Da können wir dann gar nichts machen, ja, weil der darf das.
Gut, wir wollen mal hören, was unser Hörer Christian Speck aus Göttingen sagt. Wie würden Sie die richtige Politik angehen, wenn Sie da Entscheidungsgewalt hätten, Herr Speck? Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Meine Gedanken sind, ob wir tatsächlich, wenn wir jetzt so viel Energie in die Verhütung des Klimawandels stecken, ob wir da nicht falsche Prioritäten setzen, weil sehr naheliegende Probleme wie die Wasserversorgung und Bürgerkriegskonflikte und die vernünftige Nutzung der Agrarflächen möglicherweise wesentlich wichtiger sind und man ja unglaublich viele Aktivitäten bindet.
Ja, und was würden Sie sagen, dieses Thema dann politisch gar nicht mehr angehen oder was wäre Ihre Empfehlung?
Ja, zumindest ist es ja sehr, kommt es sehr gut an, so ein großes globales Problem anzugehen. Und es wird ja auch von der Mehrheit der Bevölkerung anerkannt. Und es werden dann sehr viele Gelder leicht in diesen Bereich reinfließen. Und dann kann das Geld oder die Aktivität nur einmal ansetzen. Und da glaube ich, bei solchen großen Problemen, ähnlich wie früher in Deutschland mit dem Waldsterben, werden viele Aktivitäten und Gelder hinfließen und man kann das nur einmal ausgeben und es wird dann nicht mehr immer abgewogen, wo ist es jetzt am dringendsten und am wichtigsten. Hm. Und da finde ich die Prioritätensetzung zumindest fraglich. Beispiel eben Wasserversorgung und Nutzung der Agrarflächen und die Konfliktherde in der Welt angehen.
Hm. Ich versuche das mal so, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden mit meinen Worten, als Frage an Tobias Endler weiterzugeben. Könnte es Sinn machen, dieses Klimathema sozusagen in ein größeres Paket zu schnüren von europäischer oder asiatischer Seite und Entwicklungshilfe oder eben auch Krisenbewältigung in der Welt damit zu verknüpfen und zu versuchen, die Trump-Administration auf die Art und Weise wieder ein bisschen stärker mit ins Boot zu holen?
Ja, das könnte Sinn machen unter Umständen. Wie soll ich sagen, vorsichtig formuliert, der US-Regierung, Trump steht ja nicht alleine, einen solchen Deal schmackhaft zu machen. Ich glaube nicht, dass Trump grundsätzlich Deals oder einem Handel, der den USA zu Pass kommt, abgeneigt ist. Warum sollte er das sein als ehemaliger Geschäftsmann? Ich fand, wir haben den Kern der Sache schon sehr gut skizziert. Frau Dröge hatte vorhin von der Notwendigkeit gesprochen, diplomatisch aufzutreten, noch mehr zu investieren, auch in Hamburg in der ersten Juliwoche. Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, aber gleichzeitig den Blick für die aktuelle Realität nicht zu verlieren, also die Brille zu erkennen, durch die Trump die globalen Verhältnisse liest. Thema Klima, Thema Handel, Thema Sicherheit, Sie können sich was aussuchen. Ein guter Zugriff auf diese Brille ist ein Artikel, der erst jetzt Ende Mai im Wall Street Journal erschienen ist, Verzeihung, geschrieben von zwei Figuren, die Trump gut kennen, von seinem nationalen Sicherheitsberater McMaster und vom Direktor des National Economic Council, also dem Hauptberatergremium in Wirtschaftsfragen, wenn Sie so wollen. Und die beiden sagen klipp und klar, Trump sieht die Welt nicht als globale Gemeinschaft, not a global community, sondern das ist eine Arena, wo einzelne Nationen, Nichtregierungsorganisationen, Figuren aus der Wirtschaft sich engagieren und um Vorteile konkurrieren. Das ist die wörtliche Formulierung. Und das trifft den Punkt der Sache. Für Trump ist die Welt ein Nullsummenspiel. Wenn China gewinnt, müssen die USA verlieren. Wenn die Europäer sich mit Umweltauflagen durchsetzen in internationalen Abkommen, und dafür steht Paris für ihn, dann verlieren die USA. Hm. Und darauf müssen wir uns einstellen und müssen ihm, wenn Sie so wollen, einen Deal vorschlagen, der für ihn Sinn macht und ihm schmackhaft ist und von dem wir ebenfalls profitieren. Das könnte für die nächsten 4 Jahre, und ich fürchte im Unterschied zu dem Hörer, der sich eben geäußert hat, dass uns Trump durchaus noch 4 Jahre erhalten bleibt, das könnte der Plan sein.
Also tatsächlich möglicherweise Pakete schnüren. 08000 441777 ist die Telefonnummer, die Sie wählen sollten, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. Britta Weber aus Oldenburg hat das getan. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ich finde das Thema unheimlich gut, weil ich, also seit ich gehört habe, dass Trump aus dem Klimaabkommen aussteigt oder das ja wohl schon auch gesagt hat und getwittert hat, wie er das immer so toll macht. Also ich bin entsetzt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe es befürchtet, dass er das macht. Und ich habe das hier im Radio verfolgt. Und die Frage ist ja, wie man jetzt mit dem Herrn umgeht. Und also ich wollte eigentlich sagen, also auf dem G20-Gipfel auf keinen Fall nachgeben, aber nach dem, was eben der Herr sagte bei Ihnen im Studio, dass er also kein Global Player ist, sondern nur so in seinem eigenen, für sein eigenes Land die Vorteile sieht, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe trotzdem Angst davor, dass wenn man jetzt mit ihm verhandeln würde, dass andere Länder auch kommen und Abstriche machen wollen. Das ist dann sowas wie der Brexit-Effekt irgendwie, dass dann andere Länder dann auch sagen, ja, jetzt wollen wir aber auch. Wenn der das darf, dann wollen wir das auch. Und ich weiß es nicht. Ich hätte da wirklich ein bisschen Bammel vor, aber ich bin ja keine Expertin in dem Sinne. Aber also ich glaube ganz ehrlich, dem Trump ist der Klimawandel scheißegal, um es jetzt mal ganz derb zu sagen. Ich glaube einfach, dem ist das wurscht. Und ich warte auf den Tag, wo vielleicht mal gesagt wird, Junge, du hast vom Geldverdienen unheimlich viel Ahnung, aber von Politik und von Umweltschutz verstehst du gar nicht. Hm. Das hätte ich mal gerne, dass das irgendwann mal passieren würde. Also der Klimawandel ist Fakt und ich beobachte das jetzt schon eine ganze Zeit lang oder einige Jahre ja schon. Also ich bin auch Mitglied im NABU, da ist das ständig also Thema und dass also im dass auch in den Medien ja der Klimawandel immer noch so bis vor ein paar Jahren so als fraglich hingestellt wurde. Naja, und ist das denn nicht so vielleicht jetzt gerade mal Zufall, dass es jetzt mal so kalt wird und dann plötzlich wieder heiß, oder dass wir im Sommer so horrend hohe Temperaturen haben oder dass im Winter kein Schnee mehr liegt und sowas. Mittlerweile ist es ja erwiesen.
Ja. Und, Frau Weber, lassen Sie mich da mal einhaken. Wir haben ja gerade gesehen, auch hier in Deutschland, haben konservative CDU-Abgeordnete ein Papier veröffentlicht, wo sie zumindest einen Schritt auf Donald Trump in diesen Fragen zugehen und sagen, möglicherweise ist das mit den Effekten der Erderwärmung alles sehr stark übertrieben worden. Sie sagen, Sie seien keine Expertin, ich bin es auch nicht, aber Niklas Höhne vom New Climate Institute ist es und der kennt diese ganzen physikalischen Veränderungen schon. Gibt es da tatsächlich Bereiche, wo man in eine inhaltliche Diskussion mit Trump und seinen Experten einsteigen könnte? Oder ist das alles Unsinn, was da kommt?
Ja, ich glaube, sich auf inhaltlicher Ebene mit der Trump-Administration auseinanderzusetzen, ist extrem schwierig. Ich war ebenso entsetzt wie mehrere Hörer hier bei der Rede von Trump, in der er den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen begründet hat. Und leider hat er dort mit Thesen hantiert, die zum großen Teil nicht haltbar sind und wirklich nicht der Wahrheit entsprechen. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, hier auf rational und mit guten Argumenten dort ihm entgegenzutreten. Was ich sehr, sehr bedenklich finde, ist, dass in Deutschland jetzt Politiker vorangehen und sagen, dass Klimawandel vielleicht doch kein so großes Problem ist. Der wissenschaftliche Konsens ist eindeutig. Wir haben ein klares Klimaproblem und müssen dort handeln. Und die Vorteile der wirklich klug gemachten Klimapolitik liegen auf der Hand. Also wir haben es gesehen mit den erneuerbaren Energien. Die haben erhebliche Vorteile und würden eben insgesamt zu anderen Problemlösungen führen. Da kommen wir zu einem anderen Bereich, den ein anderer Hörer gemacht hatte. Und zwar, dass Klimaschutz, wir müssen noch sehr, sehr viel mehr tun. Und das geht eigentlich nur, wenn man verschiedene Ziele verbindet. Und der Klimaschutz der USA der Klimaschutz von China und Indien beruht auch darauf, dass sie nicht nur etwas für den Klimaschutz tun, das wahrscheinlich ist das zweitrangig, sondern dass sie hauptsächlich auch ein Problem haben mit Luftreinhaltung. Also die Luftqualität ist sehr, sehr schlecht, insbesondere durch Kohleverbrennung. Und da bieten die erneuerbaren Energien einen sehr guten Ausweg. Und nur wenn man so mehrere Bereiche verbindet, kann man überhaupt wirklich gute Klimapolitik machen.
Dass auch bei uns nicht alles Gold ist, was glänzt, das hat uns unser Hörer Nils Enninger geschrieben. Denn Sie können sicher auch über unsere Webadresse ndr.de/redezeit an der Sendung beteiligen. Und er schreibt, ich finde, unabhängig davon, wie die Entscheidung der USA zu bewerten ist, sollte gerade Deutschland mit Blick auf unsere Kohlekraftwerke, Stein- und Braunkohle, und den umfangreichen Ökosteuererleichterungen für die Industrie den erhobenen Zeigefinger nicht zu hoch heben. Das ist ja tatsächlich auch eine Diskussion, die vielleicht ein bisschen von der Trump-Entscheidung überlagert wird, was hier auch bei uns in Deutschland passiert. Wir haben heute gerade wieder erlebt, dass zwar aus rechtlichen Gründen, aber die Brennelementesteuer nun doch zurückgezahlt werden muss. Fritz Brickwerde, wo liegen da so die größten Defizite in der deutschen europäischen Umweltpolitik?
Also in Deutschland ist es so, dass 60% unserer Kohlekraftwerke älter als 35 Jahre alt sind. 25% sind sogar älter als 40 Jahre. Und die haben also sehr niedrige Wirkungsgrade. Sie haben hohe Emissionen. Sie haben ganz schlechte Flexibilität. Im Grunde kann man die für die Energiewirtschaft der Zukunft nicht mehr gebrauchen. Und es ist ja interessant, sie behindern ja nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern sie behindern natürlich auch ganz moderne, junge Gas- und Kohlekraftwerke. die kein Geld verdienen, weil diese uralt Kohlekraftwerke weiter am Markt sind. Also wir müssen selber hier etwas tun, um auch global damit Zeichen zu setzen. Ich wollte gerne noch was sagen zu dem Herrn aus Göttingen. Er hat natürlich völlig recht, dass es viele wichtige Themen gibt. Aber wenn er zum Beispiel das Thema Wasserversorgung angesprochen hat, die erneuerbaren Energien sind ja dadurch, dass wir jetzt 25 Jahre lang diese Lernkurve in Forschung, Entwicklung und Innovation finanziert und vorangetrieben haben, jetzt so preisgünstig geworden und werden noch preisgünstiger, dass gerade Entwicklungsländer sich jetzt auch erneuerbare Energien leisten können und zum Beispiel Meerwasserentsalzungsanlagen mit Photovoltaik betrieben, Trinkwasser erzeugt in Regionen, wo es sonst eben eine große Mangelsituation gibt. Insoweit würde ich sagen, die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland, das ist das größte Entwicklungshilfeprojekt, was Deutschland jemals in seiner Geschichte erreicht hat.
Unser nächster Hörer ist Wilhelm Rülfing aus Minden. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also voran möchte ich sagen, ich bin, weiß Gott, kein Freund von Herrn Trump. Aber ich stelle mir einfach mal vor, wenn er umgekehrt, so wie wir es jetzt machen, uns ein paar Fragen stellen würde, dann wären die Fragen aus meiner Sicht zum Beispiel so, das war eben schon angesprochen, Kohlekraftwerke, die nicht auf neuem Stand sind. Eure Industrie wird von LKWs beliefert und nicht per Bahn, wo es möglich ist. Eure Fahrzeuge haben eine Schummelsoftware. Ihr fahrt wesentlich aggressiver und schneller auf Autobahnen und Landstraßen als wir in den USA. Ihr baut in Papenburg jede Menge Kreuzfahrtschiffe, die einen Wahnsinnsausstoß haben. Ihr tut nichts für grüne Villen auf Stadtstraßen und Landstraßen, also wo Ampelregelungen sind. Ihr fliegt regelmäßig mit Passagierflugzeugen in Urlaub, bleibt also nicht da, wo ihr zu Hause seid. Ihr baggert Hamburg aus, obwohl ihr Wilhelmshaven habt. Und er wird dann abschließend sagen, Freunde, nun schmeißt man nicht mit Steinen in Glashäusern. Das wäre eine Alternative, aber ich möchte betonen, ich bin kein Freund von Herrn Trump. Aber ich möchte auch, dass wir uns mal kritisch diese Fragen stellen, wo wir Fehler machen. Und wir reden ständig über Herrn Trump und nicht über uns.
Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn wir diese Selbstkritik tatsächlich bis in die politische Ebene Deutschlands transportieren könnten, würde das Donald Trump beeindrucken, wenn wir sagen würden, ja, wir machen auch Fehler?
Ehrlich gesagt natürlich gar nicht, weil er sich nicht dafür interessiert, was andere machen, schon gar nicht, wenn sie Fehler machen. Weil die Idee hinter der ganzen Trump-Agenda ist ja Rückzug nach Amerika. Ja? America first. Das heißt, das ist so ähnlich wie die Frage, ob man ihn von der wissenschaftlichen Basis des Klima, der Klimaforschung und so weiter überzeugen könnte. Er will das gar nicht alles wissen. Das passt ja gar nicht in seine politisches, wenn er überhaupt sowas wie politisches Anliegen hat, da passt das ja leider nicht rein. Dass wir uns diese Fragen stellen, halte ich allerdings für sehr, sehr wichtig. Denn warum sind wir Anführer im Klimaschutz? Nun ja, weil wir relativ zu den anderen Ländern ganz gut dastehen, aber bestimmt nicht, weil wir so eine tolle Performance haben. Gerade Deutschland hat 2020 ein Klimaziel gesetzt von -40%, was aber arg am Wackeln ist, ganz vorsichtig ausgedrückt. Also Experten halten es für nicht mehr erreichbar und das wird uns alles noch ganz schön zu schaffen machen. Insofern habe ich hier gleich mal zwei Fragen, eine gestellt und eine nicht gestellte, abgearbeitet. Aber das ist ein wichtiger Punkt, immer mal kritisch zu reflektieren. Auch die ganzen Koalitionen, die sich jetzt bilden, sind sehr wichtig, um die bei der Stange zu halten, die wirklich kipplich sind, die Länder, die sagen, oh Trump, USA machen nicht mehr mit, wir sind enttäuscht, wo bleibt das Geld, das sie versprochen haben, wir sind enttäuscht, wir haben schon immer gesagt, die werden uns noch enttäuschen. Also an der Stelle sind die Signale, die im Moment laufen, sehr wichtig, aber was passiert tatsächlich beim Klimaschutz und was läuft falsch? Die Frage muss ja gestellt werden, was läuft denn eigentlich nicht so gut und können andere aus unseren Fehlern lernen, halte ich auch für eine ganz wichtige Frage.
Reinhard Vogt aus Garbsen, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe also folgende Anmerkung. Die USA bestimmen ja die ganze Welt, auf Deutsch gesagt, wie zum Beispiel VW. Warum wird eigentlich VW nur verfolgt? Andere Autohersteller sind bestimmt auch nicht besser. Ich weiß nicht, die Amis fahren ja wohl nicht so viel Diesel und so, die fahren wohl mehr andere Antriebsarten. aber die bestimmen alles, auf Deutsch gesagt. Und jeder macht da mit, auf Deutsch, ob es um Kriege geht und sonst was. Und bei uns ist es auch nicht viel besser. Wenn Umfragen sind, dann wird dann gesagt, natürlich bin ich für Umweltschutz, natürlich. Und dann, wenn ich die Leute so beobachte, was interessiert die Leute? Es kommt alles aus der Steckdose oder aus dem Wasserhahn. Das andere interessiert mich. Ich lasse meine Autos laufen, fahre SUVs. Ich fahre zwar auch Auto, ich fahre aber auch viel Fahrrad. Aber wenn ich das sehe, wie die Fahrradwege ausgestattet sind, da geht es immer bom, 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 weil keine in Ordnung ist, weil Herr Schäuble sagt ja, wir haben ja keinen Euro weniger dadurch, durch diese ganzen Ausgaben, die wir haben. Und die Renten, ist egal, was es ist, Renten und sonst was, über Beamte spricht sowieso keiner, die sind ja sowieso außen vor, weil der Bundestag ja alles von irgendwelchen Selbstständigen und Bundestagsabgeordneten oder irgendwas Beamten gesteuert wird. Und
Herr Vogt,
so ist
jetzt,
das heute auch in Deutschland.
So, jetzt sind wir ein bisschen weit weg vom Klima, mit dem Sie aber angefangen haben, völlig zu Recht auch. Die Frage, ob die Amerikaner nicht auch, was den Ausstoß insbesondere vom individuellen Nahverkehr angeht, doch sehr weltweit führend sind, auch was die Klimaemissionen angeht. Wir lassen das mal so stehen. Und ich frage mal, weil unsere Sendung auch nicht mehr so ganz lange läuft, unseren nächsten Hörer Christian Kühn aus Albig. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin auch der Meinung, dass man eine Klimapolitik nicht an einem Politiker festmachen sollte, sondern dass wir in Deutschland und besonders auch in Europa uns mehr an die eigene Nase fassen sollten und mehr führend sein sollten in der Klimapolitik. Das heißt also, was haben wir an Transportwegen von Lebensmitteln, von allgemeinen Konsumgütern? Jeder Mensch, der in Ballungsgebieten sitzt und sich mal den Berufsverkehr anschaut, wie viele Leute in einem Auto sitzen, wie auch schon einige Hörer vorher gesagt hatten, dass unsere Autos manipuliert sind, dass wir auch Stickoxide und CO2-Ausstöße bei Autos haben, die ja nicht wirklich der Realität entsprechen, dass wir daran vielleicht feilen sollten und dann wirklich auch sagen können, schaut mir her, wir machen das anders, wir machen das besser und dass wir uns dann auch hinstellen können, dass wir uns Klimaziele erreichen und vielleicht sogar besser sind und vielleicht auch in dem Sinne Marktführer werden in der europäischen Politik und auch vielleicht in der Weltpolitik. Denn ich glaube, da haben wir sehr viel eigenen Nachholbedarf in vielen Sachen.
Jetzt sind wir ganz klar so, haben mehrere Hörer jetzt schon deutlich gemacht bei der sehr selbstkritischen Betrachtung der Klimaemissionen. Niklas Höhne vom New Climate Institute. Kann man das, was wir hier in der Bundesrepublik machen, vergleichen mit der Energiebilanz der Amerikaner, der US-Amerikaner? Und wer sind da die größeren Ferkel auf gut Deutsch?
Ja, es gibt verschiedene Maßstäbe, unter denen man das vergleichen kann. Einer, der immer genommen wird, sind die Pro-Kopf-Emissionen, also wie viele Emissionen hat ein Mitbürger eines Landes. Und da sind die USA nochmal doppelt so hoch wie die in Deutschland. Das liegt daran, dass eben der Energiemix sehr intensiver ist, dass sehr viel mehr Strom verbraucht wird, dass größere Autos gefahren werden, dass die Industrie ineffizienter ist. Also die USA sind nochmal deutlich höhere Verschmutzer pro Kopf als Deutschland. Aber sehr wichtig ist, im Pariser Abkommen haben alle Länder beschlossen, eben langfristige globale Ziele einzuhalten. Und eins davon ist im Prinzip komplett aus CO2-Emissionen auszusteigen, komplett aus fossilen Energieträgern auszusteigen und das bis Mitte des Jahrhunderts. Also selbst wenn wir nur die Hälfte der Emissionen haben pro Kopf der USA, heißt das auch für uns, dass wir die Emissionen auf null senken müssen bis Mitte des Jahrhunderts. Und das ist, egal von welchem Niveau wir starten, noch eine große Herausforderung. Und Deutschland ist in der Tat gut bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber die Emissionen im Transportbereich zum Beispiel sind stagnieren in den letzten Jahren, wenn nicht sogar, dass sie raufgehen. Gebäude ist auch gut, aber in der Industrie zum Beispiel muss deutlich nachgelegt werden, um sich in diese richtige Richtung zu entwickeln.
Dann erweitern wir die Frage noch mal ganz kurz. Wie sieht dann Deutschland aus im Verhältnis zum Beispiel zu diesen ganz großen Schwellenländern? China, Indien sind erwähnt worden.
Auch wieder unterschiedlich. Indien hat deutlich geringere Pro-Kopf-Emissionen, auch deutlich weniger Wirtschaftsleistung pro Kopf als Deutschland. Sehr, sehr gering. Da ist noch Luft nach oben. Also Indien, wenn dort die Emissionen noch ansteigen, dann könnte man das noch vertreten, aber auch nicht mehr lange, vielleicht 10 bis 20 Jahre. China hat in den letzten Jahren seit 1990 die Emissionen vervierfacht und sind inzwischen auch bei einem Pro-Kopf-Niveau, das sehr ähnlich ist wie das von Deutschland. Insofern ist dort auch sehr schnell mit einer Wende zu rechnen, oder das ist nötig, um den Klimawandel gut zu schützen. Und da sehe ich aber, dass China auch auf einem guten Weg ist und sich sehr, sehr bemüht, eben ein Wachstum der Emissionen zu erreichen und dann Emissionen weiter zu reduzieren. Ist noch ein weiter Weg, aber das kann auch möglich sein.
0800441777, die Nummer kennen Sie inzwischen. Die müssen Sie wählen, wenn Sie an der Redezeit sich beteiligen wollen. Markus Sager aus Schleswig hat das getan. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ja. Ich wollte sagen, dass erstens, ich finde, dass Herr Trump, Präsident Trump, ausgestiegen ist, aus dem Klimaabkommen ein bisschen überbewertet wird. Zum einen ist es ja so, dass sich viele Bundesstaaten nach wie vor daran beteiligen wollen in den USA. Zum anderen sehe ich einfach, was hindert uns, gleichsam voranzugehen, was wir aber nicht tun, beziehungsweise die anderen Staaten, die nach wie vor daran gebunden sind, ihre Wege zu gehen, um auch das, was eventuell dort kommt, aufzufangen. Zum anderen sehe ich immer noch nicht hinsichtlich des Klimawandels, dass man vollends die Dringlichkeit und Notwendigkeit dessen erkennt, weil wir auch nicht genug tun, sondern im Zweifelsfall siehe Braunkohle dann doch unsere Arbeitsplätze schützen und kurzfristig oder mittelfristig agieren. Zum anderen die großen Fragen einfach weggehen von einem Wachstumsmodell und einer Prosperität der Wirtschaft gar nicht diskutiert wird in der Politik, sondern nach wie vor immer auf Wachstum gebaut wird und das also als Zielvorstellung für die Zukunft genommen wird. Und das hilft uns im Grunde genommen nicht, wenn wir den Klimawandel effektiv bekämpfen wollen. Und da helfen uns auch keine erneuerbaren Energien, denn auch die müssen natürlich irgendwie erstmal zum Laufen gebracht werden, ob das nun die Windkraftanlage mit dem Neodym ist oder mit ihren Kohlefaserrotoren. Auch die müssen produziert werden und erzeugen also erstmal eine ganze Menge CO2, bevor dort überhaupt Energie erzeugt wird. Oder mein Katalysator in einem Benzinmotor, der müsste eigentlich deutlich über 100.000 Kilometer laufen, bevor der sich klimamäßig rentiert, und trotzdem ist er eingebaut und ich habe ein gutes Gewissen, dass er da ist, und da ist auch sehr sinnvoll. Aber es entstehen eben eine Menge Probleme dadurch und wir greifen immer noch zu Fertigprodukten gerne und viele Deutsche tun das, wie ja neueste Studien wieder zeigen, und da ist jede Menge Palmöl drin. Und wo das herkommt, das wissen wir alle und das dürfte keinem verborgen sein. Insofern denke ich, die wirklichen Anstrengungen, die großen Fragen, die sind gar nicht angesprochen und die manifestieren sich nicht an einem Herrn Trump, der aussteigt oder einsteigt oder neu verhandelt, sondern die sind in jeder Gesellschaft selber zu beantworten. Und im Zweifelsfalle scheitern sie dann immer daran, an dem eigenen Global Play, an den eigenen Arbeitsplätzen.
Herr Sager, ich muss Ihnen mal ins Wort fallen, weil unsere Sendung sich zu dem Ende zuneigt. Und ich möchte den einen Aspekt, da auch Sie sich ja sehr selbstkritisch äußern, also für die gesamte Bundesrepublik, noch mal kurz an Frau Dröge weitergeben. Wir haben gehört, ob wir selbstkritisch sind oder nicht, interessiert Donald Trump, interessiert seine Administration nicht. Aber gucken wir noch mal ganz kurz auf den Rest der Welt. Wie betrachten jetzt die anderen beim Klimaschutz großen Player Deutschland, Rolle und Deutschlands Werte, was den Klimaschutz angeht?
Die gucken sich das allerdings sehr genau an. Also China ist das beste Beispiel. China hat ja vor, den Emissionshandel zu starten, das, was wir in der EU bereits haben, also Zertifikatehandel für CO2-Emissionen, und hat sich da also mit allen Mitteln erkundigt und Rat entgegengenommen, das so aufzusetzen, dass es auch dass auch unsere Fehler nicht wiederholt werden. Das ist so ein Beispiel. Entwicklungsländer sind sehr alert, wenn es darum geht, dass Deutschland seine Vorgaben, seine eigenen Ziele einhält. Vor allen Dingen auch, und das bezieht sich jetzt auch auf das, was der eine Hörer kritisch anmerkte, nämlich der Herr Speck, dass wir da mehr tun müssten, um ganzheitlich an das Problem ranzugehen. Also was Deutschland tut, zählt in der Welt enorm viel. Und die Liste der Länder ist sehr lang. Ich wollte jetzt nur mal nach Asien hinweisen, weil das ist, da fällt es am meisten auf.
Oh, das sind auch die größten Schwellenländer. Vielen Dank. Nach Trumps Nein zum Pariser Abkommen, wie geht es weiter mit dem Klima, war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Morgen können Sie in der Redezeit hören, Bußgelder für Impfgegner. Ist das der richtige Schritt gegen Masern und Windpocken? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Gleich nach den Nachrichten um 22 Uhr heißt es auf NDR Info wieder Play Jazz, heute mit Thomas Haag am Mikrofon. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.